Alle Zeit. Und dann alle Zeit. Gott ist. Nochmal. Gott ist gut. Alle Zeit. Amen. Gott ist gut. Herr, ich danke dir, du bist gut. Du bist so gut heute Morgen, Herr. Und ich möchte wirklich dir diese Zeit geben, Herr. Ich möchte sie dir widmen und sagen, Herr, komm du einfach mit deinem Reden. Komm du einfach und sprich du uns persönlich an, Herr. Das ist das, warum ich hier stehe, Herr. Und wenn ich auf Menschen gehorcht hätte, dann würde ich hier auch jetzt nicht stehen. Aber weil ich auf dein Wort vertraut habe und weil ich dir gehorcht habe, Herr, deswegen stehe ich hier. Und deswegen möchtest du das einfach mehren, Herr, dieses bisschen, was ich habe. Aber du möchtest es mehren, Herr. Du möchtest Frucht bringen, Herr. Es soll hundertfach Frucht bringen und es soll etwas bewirken in unseren Herzen, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Reichtum deines Wortes, Herr. Amen. Amen. In der Technik gibt's ja Modelle, ne? Jeder Ingenieur, wenn man große Bauten anfängt zu kreieren, dann werden erstmal Modelle gebaut. Also die Architekten, die kriegen ganz, ganz, ganz viel Geld. Ich habe das auch schon gemerkt. Und die Bürofachkräfte, die dürfen dann die kleinen Modelle zusammenbauen, das, was der Architekt so in seinem Kopf hat, ne? Und ihr kennt das vielleicht, so Modelle. Große Hallen, also jetzt so ein normales Einfamilienhaus wird eigentlich nicht so in so einem normalen Modell gebaut, aber große Hallen, große Gebäude, große Kirchen oder so, ne? Ja, da gibt's extra Stadtplaner, die sind dafür hochbezahlt, dass sie kleine Papierschnipsel zusammenfügen und sie bunt anmalen und dann sagen, das ist das Modell. Nicht einfach nur so, ne? Sie haben wirklich den Maßstab und sie müssen jeden Tausendstel Millimeter einhalten oder jeden Hundertstel. Wir kennen das alle, Modelle. Etwas, was es in Wirklichkeit geben soll, wird klein gemacht, klein gebaut. Und es gibt auch wirklich Bauten, also ich denke so an dieses Wunderland, Miniatur Wunderland in Hamburg, das ist ein altes in der Speicherstadt, ist das über, ich glaube, 3 oder 5 Stockwerke ist Teile von Europa originalgetreu in 1:87 im Maßstab als Modell aufgebaut. Wer war da schon mal? Wer kennt sich da aus? Naja, ne? Wie viele Stockwerke gibt's? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. 3 Stockwerke, eine riesige Hallen. Dort ist Skandinavien, Deutschland, Österreich und auch Teile von Amerika sind da im Original nachgestellt als Modell. Und Eisenbahnen fahren da durch, die H0, glaube ich. Welche Spur jetzt auch immer, aber alles in einem Maßstab. Ein Modell, was es in Wirklichkeit gibt, wurde umgesetzt in ein Modell. Es wurde verkleinert, nachgebaut. Und heute Morgen möchte ich über ein Himmelsmodell sprechen. Ein Modell, das es im Himmel, was es im Himmel gibt, etwas, was in Wirklichkeit im Himmel existiert und auf die Erde verwirklicht wurde als kleines, schnuckliges Modell. Etwas Nachgebautes. Also Gott, und es war Gottes Idee, es waren nicht Menschen, die gesagt haben, oh, wir müssen jetzt mal ein Modell bauen, sondern es war Gottes Idee, etwas, was im Himmel ist, als Modell auf die Erde zu transportieren. Und es war Gottes Idee, dass dieses Modell etwas mit seiner Gegenwart zu tun hat. Und die Rede ist von der Stiftshütte. Und das ist ich weiß schon, vielleicht nickt der eine oder andere ab und sagt, ach du meine Güte, jetzt geht er mit uns durch die Stiftshütte. Aber ich sag euch Leute, es ist faszinierend und ich will euch auch nicht langweilen und ich merke mich auch heute hier so ein bisschen wild im Rumlaufen. Ich habe uns gleich einen Film mitgebracht, den gucken wir uns an, dann sage ich Amen und dann geht ihr wieder. Nicht ganz, aber ein kleiner Ausschnitt, die uns dieses Modell, ja, was auch wirklich als Modell nachgeschaffen ist, ja, was uns das mal näher bringen soll. Im Hebräerbrief steht, dass es ein Abbild ist, ein Schatten von einer himmlischen Wirklichkeit, Hebräer 8, Vers 5, und dass Mose den Auftrag hatte, dieses Modell umzusetzen. Er war der Architekt, der die Papierschnipsel in der Hand hatte, und Gott hat gesagt, bau es so, Bau es genauso, mach den Ring in der Farbe, mach das Tuch in der Farbe. Jedes Detail hat Mose empfangen von Gott persönlich und er hat es genau eins zu eins nachgebaut. War genaue Ellenangabe, er musste sich nichts aus den Fingern saugen. Jedes Detail wurde von Gott ihm persönlich ins Ohr geflüstert. Bau es so und bau es so und mach es so. Er hat es auf dem Berg Sinai empfangen von Gott. Und das lesen wir im 2. Mose. Und wenn ihr mal Nächte habt, wo es jetzt heiß ist, wo ihr nicht wisst, ey, ich kann nicht schlafen, bevor ihr den Fernseher mal anmacht, guckt euch das mal an. Das ist manchmal ein bisschen langweilig, weil das eben dieses Detaillierte so ist. Aber im 2. Mose 25, also Kapitel 25 bis 40, also 15 volle Kapitel, wird der Bau der Stiftshütte oder dieses Modells ist dort aufgeschrieben. Ist mal ganz interessant nachzulesen, aber ist auch eher was so für schlaflose Nächte, wo du sagst, da lasse ich so an mir vorbeirauschen. Muss man nicht alles wissen, ne? Und doch hat jedes Detail eine symbolische Bedeutung. Und das macht es doch irgendwie wieder interessant, dass es nicht einfach nur ein bisschen Gold überzogen ist, sondern jedes Detail, selbst die kleine Öse an einem Zelt, hat eine symbolische Bedeutung. Gott hat nicht einfach nur gedacht, wir machen da jetzt so ein paar erzförmige Becken oder ein Räucheraltar, sondern jedes Detail hat eine symbolische Bedeutung. Ich möchte uns einfach kurz diesen Film zeigen. Wir werden den so 7 Minuten gucken, 7 Minuten 18, da werde ich dann Bescheid sagen. Lass dich jetzt einfach mal ein auf dieses Modell. Lass dich nicht stören an der Sprache, es ist eine sächsische Erklärung. Sind Israel-Freunde. Gut, ist jetzt einfach ein bisschen anderer Dialekt. Aber lass dich mal ein auf dieses Modell und was dieser Mann schon erklärt. Ich möchte das nämlich heute nicht alles erklären, das ist wirklich zu groß und zu umfassend. Aber hör mal genau zu, was er schon so zwischen den Zeilen sagt. Und er legt eigentlich schon aus, was einiges an Bedeutung ist. Lass uns einfach mal auf dieses Modell eingehen. Gucken wir mal, wie es ist von der Qualität. Soll ich das vielleicht noch ausmachen?
Die Tempelmodelle, die hier zu sehen sind, die sind ja der erste Schritt für eine Ausstellung, die letztlich die ganze Geschichte Israels von Abraham bis heute zeigen soll.
Ja, wir sehen als erstes die Stiftshütte. Die erste Lektion, die wir und auch das Volk Israel zu lernen haben, ist, dass diese weiße Leinwand eigentlich eine Trennwand ist zwischen dem unheiligen Volk und dem heiligen Gott. Es gibt 3 Auslegungsebenen, muss ich noch dazu sagen. Man sollte fragen, was hat die Stiftshütte für damals für eine Bedeutung gehabt, für die Juden, für das Volk, das ausgezogen ist aus Ägypten. Was hat es für eine Bedeutung von Jesus her gesehen? Wie hat Jesus das alles erfüllt? Und drittens, was bedeutet das für mich heute? Ja, jedenfalls, der heilige Gott will aber mit uns Gemeinschaft haben. Und da gibt es einen Weg, einen Eingang, das heißt, Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde. Und das ist nur möglich durch den, der sozusagen diese 4 Farben symbolisiert. Es gab nämlich nur 3 Gruppen, die gesalbt worden sind. Das ist einmal der Priester, die blaue Farbe, das himmlische, ist das Symbol für den Propheten, der König, der sozusagen das Purpur, die Purpurmäntel waren Symbol für das Königtum. König, Priester und Prophet. Aber der sozusagen alle 3 Ämter in sich vereinigt, ist der Gesalbte, Messias oder Christus. Ja? Und so ist es ein Hinweis auf Jesus, der gesagt hat, ich bin die Tür oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat das also alles auf sich auch bezogen. Wenn man hineingeht, sieht man als erstes diesen Brandopferaltar. war aus Akazienholz, das unverwüstliche Holz oder unvergängliche Holz. Und das wurde mit Kupfer überzogen. Die englische Feuerwehr hat es mal ausprobiert. Das müsste mal sein, dass wenn die immer hier heizen und richtig Feuer machen, dass das Holz anfängt zu schmoren oder so, ja. Aber nee, das ist so, dass das Kupfer wirklich die Wärme so verteilt und ableitet, dass das Holz nicht wird zwar warm, aber nicht jedenfalls keinen Schaden nimmt. Das nächste ist das Waschbecken. Es hat ein Oberteil und ein Unterteil. Man weiß nicht genau, wie groß dieses Waschbecken ist. Zu allen sind Maße vorhanden, aber bei dem Waschbecken stehen keine Maße da. Was drin steht, ist die Herkunft des Materials. Die Frauen hatten früher solche Kupferspiegel und diese Kupferspiegel wurden gespendet, eingeschmolzen und dann diese Schale wurde daraus gefertigt. Wir sehen fünf Säulen. Im Judentum sind es die Tora. Wir sehen als erste Abdeckung Seekuhfell, hat dienende Funktion. Das zweite Fell ist rot gefärbtes Widderfell. Das erinnert daran, wie Abraham stellvertretend für seinen Sohn den Widder opfern durfte, als er geprüft worden ist. Das nächste Fell ist weißes Ziegenhaar. Das erinnert an das große Yom Kippur, an das Versöhnungsfest, wo wir sagen, das Problem der Sünde, auch der unbekannten Sünde, geklärt ist. Diese Decke ist länger als alle anderen, muss vorn herausschauen und ist umgeschlagen, so wie ein Schuldbrief umgeschlagen ist, wenn er erledigt ist. 50 Haken, die diese beiden großen Teile verbinden. Dann sehen wir, die wertvollste Decke ist innen, wieder mit diesen vier Farben, die an den Messias, an den König, Priester und Propheten erinnern und auch an das Opfer. Bevor man hineingeht, sieht man fünf Säulen. Die fünf Säulen sind ein Symbol für die Tora, die fünf Bücher Mose. Wir haben Kupfer als Fundament, das Gesetz, und die Herrlichkeit Gottes, das Gold, ist dann ummantelt mit der Säule. Die Stiftshütte hat 48 Bretter, die auf Silberfüßen gesetzt sind. Jedes Brett hat zwei Silberfüße mit insgesamt 70 Kilo Gewicht. Dieses Silber trennt das Brett vom Wüstenboden und auch gibt aber auch festen Halt. Ja, wenn man hineinkommt in das Heiligtum, dann gibt der siebenarmige Leuchter das Licht. Draußen war man gewöhnt, verwöhnt mit dem Sonnenlicht. Alles, was man gesehen hat, konnte man mit dem Sonnenlicht erkennen. Kann man vergleichen mit unserem Verstand. Aber hier brauchen wir das Licht des Leuchters. Und das ist ein Symbol für den Geist Gottes. Gegenüber dem Leuchter ist der Schaubrottisch. Brot und Wein und Öl. Und die 12 Brote stehen für die 12 Stämme Israels. Das dritte Gerät ist der Gebetsaltar, auch Räucheraltar genannt. Dort wurde nur noch Weihrauch verbrannt, ein Symbol für das Gebet. Der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligen mit Cherubim, der entspricht ja dem Vorhang, der dann im Tempel in der Zeit Jesu, als Jesus starb, zerrissen ist. Der Hohepriester durfte einmal im Jahr hinein in das Allerheilige. Dort steht die Bundeslade mit den beiden Engeln. Das sind eigentlich zwei Geräte. Einmal der Gnadenthron, die goldene Platte mit diesen beiden Engeln und ein Kasten aus Akazienholz, auch mit Gold überzogen. Und darin sind die Gebotstafeln aufbewahrt, ein Krug mit Manna, das Brot, was sie in der Wüste gegessen haben. Es war eine Tagesration. Und da starb Aaron.
Bis dahin geht noch weiter der Film. Könnt ihr euch im Internet angucken. Einfach Stiftshütte eingeben. Gibt es mehrere solche Filme, um das nochmal nachzugucken. Ich habe das einfach mal mitgebracht, um einfach mal einen Überblick zu bekommen von diesem genialen Modell. Und er fängt ja auch an zu erklären. Und was mir so wichtig war, dass er sagt, es gibt so drei Auslegungsebenen. Einmal von dem Volk Israel, dann in Bezug auf Jesus Christus. Und was bedeutet die Stiftshütte? Bedeutet die Stiftshütte heute für mich? Ne? Es ist etwas, was jetzt bald tausende Jahre her ist, was Gott gestiftet hat. Aber was beinhaltet Jesus Christus? Was hat er erfüllt? Und was bedeutet diese Stiftshütte heute für mich? Du könntest auch sagen, ja, okay, es ist alles vorbei, das ist etwas von früher. Aber Gott hat ja gesagt, es ist eine ewige Anordnung. Es ist etwas, was im Himmel ist. Es ist etwas, was im Himmel ist und als Modell auf die Welt gebracht wurde. Also geht es uns vielleicht doch etwas an, weil es eine ewige Anordnung ist. Ich möchte heute wirklich erstmal so die Sicht von Jesus bekommen und dann noch auf die Frage eingehen, was bedeutet die Stiftshütte heute für mich persönlich? Gott, wir sehen und wir haben es auch vorhin gehört, so im ganzen Vorspann, Gott möchte Gemeinschaft haben mit dem Menschen. Und das ist sein größtes Anliegen. Der Mensch hat sich mal bewusst daraus begeben. Und Gott wollte immer Gemeinschaft. Er hat den Menschen geschaffen, er wollte Gemeinschaft. Und lass das mal so auf deiner Zunge zergehen. Gott will Gemeinschaft haben mit dir. Er wollte das schon immer. Und er hat immer Wege gesucht, den Menschen wieder zurückzuführen. In seine Gemeinschaft hinein, in die Gegenwart. Und das Problem war einfach, weil das Problem sitzt beim Menschen. Es ist nicht Gottes Problem, dass er sagt, mit euch will ich nichts zu tun haben, ihr elenden Sünder, sondern das Problem sitzt wirklich beim Menschen. Gott ist heilig und er kann nichts Unreines in seiner Nähe vertragen. Und wir sehen sogar, dass Menschen umgefallen sind, als sie in die Gegenwart Gottes kam, weil das passt einfach nicht zusammen, Finsternis und Licht. In ihm ist keine Finsternis. Der Mensch hat sich bewusst gegen diese Gemeinschaft entschieden und das lesen wir ganz am Anfang der Bibel. Und Gottes Wunsch war es, immer wieder den Menschen zurückzuführen. Er wollte immer Gemeinschaft stiften. Und so heißt es auch, Jesaja, der hat es geblickt, der sagt, eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen mir und euch. Das sind eure Sünden, eure Ungerechtigkeiten. Und ich musste mein Angesicht vor euch verhüllen. Gott musste sich abwenden, dass er nicht hört. Und Gott hat aber die Menschheit nicht ganz verloren. Er hat einen Weg gefunden, wieder in Gemeinschaft zu kommen. Und jetzt sehen wir das Volk Israel, wie es rausgeführt worden ist aus Ägypten, wie es gewandert ist. Und dann geht Mose auf den Berg und sagt, Herr, wie soll ich weitergehen? Was hast du für mich? Wie soll ich dieses Volk führen? Und Gott sagt, ich möchte in eure Mitte kommen. Ich möchte nicht mehr, dass du mit mir hier irgendwo tagelang auf dem Berg verbringst, sondern ich möchte wirklich in das Volk hineinkommen. Ich möchte nah sein, ich möchte Gemeinschaft haben. Und dann hat Gott halt detaillierte Anordnung gegeben, wie das möglich ist, mit Opfern. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Stiftshütte eingehen. Vielleicht können wir noch mal dieses eine Bild zeigen, einfach mal so diese Draufsicht. Ja, wir sehen so den Vorhof, da war der Altar, dort wurden Brandopfer getan, dort wurden Opfer gebracht, Tiere mussten dort sterben, dann gab es dieses eiserne Waschbecken, dort reinigte man sich und dann ging es in das Heiligtum. Das ist dieser Bereich hier. Da ist der Räucheraltar, der Schaubrottisch und der Räucheraltar, der siebenarmige Leuchter und der Schaubrottisch. Und dann kam das Allerheiligste, die Bundeslade. Vielleicht das andere Bild nochmal, das zeigt es nochmal so von der Seite. So das einfach mal heute angucken. Hier sehen wir das nochmal so im Schnitt, so ähnlich wie es da im Modell war, ne? Vorhof, Heiligtum, Allerheiligste. Und was dir so aufgefallen ist, wir sehen so das Volk Israel drumherum und Gott hat sich genau ins Zentrum setzen wollen. Er wollte dieser Gemeinschaftsgedanke, der dahinter steckt, in Gottes Sicht. Ich will im Zentrum sein, nicht mehr irgendwo oben am Berg, sondern ich möchte ins Volk kommen. Aber ihr müsst euch vorbereiten. Das war so Gottes Aber, ja. Ihr müsst euch vorbereiten, um wirklich in Gemeinschaft mit mir zu kommen. Und dann gab es Vorstellung von Gott. Gab es Opfer. Da gab es die Reinigung und dann durfte der Priester dort reingehen. Und einmal im Jahr der Hohepriester ins Allerheiligste. Was hat es mit Jesus zu tun? Der Mann hat es schon angedeutet. Nur durch Jesus. Und deswegen geht mich diese Stiftshütte und geht dich auch diese Stiftshütte heute Morgen etwas an. Nur durch Jesus haben wir überhaupt das Recht, in Gottes Gegenwart zu kommen. Er ist die Tür. Er sagt, ich bin die Tür des Lebens. Ich bin das Tor. Wer durch mich eingeht, was sagt er weiter? Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird errettet werden. Der wird in die Gegenwart Gottes hineinkommen dürfen. Nur durch Jesus. Lass dich mal so auf diesen Vorhof ein, ja? Du bist da jetzt hier so. Stell dir das mal vor, du stehst jetzt so, du gehst da so rein und da sind Menschen, da sind Tiere, ich sehe da eine Ziege, da wird etwas geschlachtet, da wird etwas geopfert. Da ist es nicht vielleicht leise und alles ganz gedämpft, sondern da ist Geschrei, da sind Menschen, die reden, vielleicht büchst eine Ziege aus, die wird wieder eingefangen, da ist was los. Und die Menschen, die wollten in Kontakt kommen mit Gott. Und sie konnten dort Opfer bringen. Der Priester hat es dann gemacht. Der Priester hat sich dann gewaschen und dann ist er ins Heiligtum gegangen. Ja, ein Geruch von verbranntem Fleisch, von Geschrei. So sah es dort aus. Es war vielleicht ein bisschen laut. Dann gab es diesen Altar, wo dem Tier die Hand aufgelegt worden ist, wo man die Sünden, seine Sünden diesem Tier übertragen hat. Und es musste dann sterben. Es wurde angebunden an diese vier Hörner und dann gab es noch mit dem Blut Besprengung und halt alle diese Verordnungen. Und wir sehen aber, dass Jesus das Opfer geworden ist. In Bezug auf Jesus, er ist das Opfer geworden. Er wurde misshandelt, Jesaja schreibt es. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt ist. Das ist Jesus Christus. Er ist das Opfer geworden. Oder Johannes drückt es auch aus. Siehe, da kommt das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und da sehen wir das Opfer, da sehen wir Jesus als dieses Opfer. Dann das Waschbecken. Ohne zu waschen durfte der Priester nicht hineintreten. Er musste sich waschen. Es gab eine Reinigungsverordnung, ganz genau. Und hört mal, was Paulus schreibt. Er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Was hat das jetzt damit zu tun? Wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Und das ist das, was auch das Wort, was Jesus. Jesus ist das Wort. Johannes hat es am Anfang seines Evangeliums geschrieben. Siehe, das Wort. Einmal das Lamm, aber er hatte auch, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In Vers 14 schreibt er, und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort. Wir können uns reinigen lassen durch das Wort. Wir können uns waschen in dem Wort. Wir können uns angucken, das Becken, das war ein Spiegelbild. Du konntest dich angucken und es hat dir dein Herz offenbart. Ja, ein Spiegel ist immer etwas, entweder zur Ergötzung oder zur Offenbarung. Ne? Entweder habe ich hier irgendwo eine Stelle, die muss irgendwie weg oder ein Stück essen. oder ich ergötze mich an dem Spiegel. Aber dieses Waschbecken, dieses Wort Gottes soll uns reinigen. Deswegen ist es gut, wenn wir uns das Wort Gottes angucken. Wenn wir uns das Wort angucken, es reinigt uns. Jesus ist das Wort. Heiligtum. Da gab es die Leuchter, die Schaubrot, den Schaubrottisch, den Räucheraltar. Und nur Priester durften hineingehen. Das Volk musste da vorne stehen. Das musste für ihre Sünden bezahlen, sozusagen das Opfer geben. Und der Priester erwirkte die Reinigung. Dann sehen wir noch das Allerheiligste. Da war wirklich die Gegenwart Gottes. Dort gab es kein Licht, es war abgeschottet. Da stand Gott darüber und er leuchtete diesen Raum mit seinem Glanz, mit seiner Herrlichkeit. Ich habe gesagt, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Und die Stiftshütte ist der Ort, wo Gott zum Menschen sprach. Ja? Auf einmal bekamen die Priester Anweisung. Mose und Aaron, die gingen in das Heiligtum, um von Gott Weisung zu empfangen. Er krabbelte nicht mehr auf den Berg, sondern auf einmal war Gott da mit seiner Gegenwart und er redete durch den Vorhang durch und bekam Anweisung, bekam Wegweisung. Gottes Gemeinschaft wurde inniger, noch inniger. Sie entwickelte sich weiter. Wir sehen das. Die Stiftshütte wurde ja jahrzehntelang herumgetragen, jahrhundertelang. Auch noch im Königreich David gab es immer noch die Stiftshütte. Da waren aber zwischenzeitlich war die Bundeslade entfernt worden, war von Feinden geklaut worden, wurde anders aufbewahrt. Und doch gab es sie immer noch. Verschleppt. Dann möchte ich noch zu einem anderen Ort kommen, zur Hütte Davids. Die wird auch erwähnt in der Bibel. Das war so eine abgespeckte Form, ja? Stellen wir uns vor, das Volk Israel war in dem gelobten Land. Die Stiftshütte bestand immer noch. Aber die Bundeslade war entfernt worden. Die Gegenwart Gottes, so dieses Allerheiligste, war entfernt worden. Und David, der ja so als junger Mann, als junger König und irgendwann fing er an und sagte, Mensch, uns ist echt was verloren gegangen. Wir müssen wieder etwas stiften. Ich möchte wieder ganz nah mit Gott zusammen sein. Und er fing an, eine Hütte zu bauen. Eine einfache Ausführung von der Stiftshütte. Und holte die Bundeslade zurück. Und das Wesentliche ist eigentlich so bei dieser Hütte Davids, nennt man sie, dass er nichts aufgehoben hat. Er hat ergänzt. Er hat etwas bekräftigt, was Gott gestiftet hat. Und er fing an, Musiker einzustellen, Musikanten, Lobpreissänger, Sänger und Musikanten fing er an einzustellen. Wir lesen, dass David wirklich Gott liebte von ganzem Herzen. Das Neue Testament sagt, dass er ein Mann ist nach dem Herzen Gottes. Und er fing etwas an, was so in seinem Herzen war, auszudrücken und sagte, Gott, ist das okay? Ich möchte Musiker, ich möchte, dass hier Lobpreis stattfindet. 24 Stunden lang. 24 Stunden lang Lobpreis. Und er stellte Musikanten ein, die beständig Gott lobten. Gott offenbarte sich ein wenig anders beim David. Und einige komplizierte Regeln wurden ausgelassen, aber das Herz stimmte. Und die Gegenwart Gottes erfüllte auch die Hütte Davids. Die Hütte Davids war dann eigentlich nur so eine Übergangslösung. Dann wollte David den Tempel bauen und er überließ das seinem, Gott hat gesagt, es ist nicht deine Aufgabe, du hast viele Kriege geführt, lass es deinen Sohn machen. Und Salomo bekam den Auftrag, dann den Tempel zu bauen. Und genau die gleiche Anordnung oder ähnlich, ja, das Allerheiligste, das Heiligtum und auch dieser Vorraum. Die Anordnung blieb dann wieder gleich. Warum sage ich das eigentlich alles? Weil Gott möchte, dass wir in Gemeinschaft mit ihm kommen. Und dass wir anfangen, von unserem Herzen aus das zu suchen. Dass wir das wirklich suchen von Herzen. Und das hat auch wirklich was mit Musik und mit Anbetung und mit Lobpreis zu tun. Gott möchte sich heute uns neu offenbaren. Und er hat uns dieses Modell gegeben als Zeichen für Anbetung. Der David hat zwei da entwickelt. Und auch im Tempel, da waren Sänger, da waren Musiker, die haben Gott gelobt 24 Stunden lang. Also Lobpreis und Anbetung hat etwas mit Stiftshütte, mit der Hütte Davids, mit dem Tempelbau zu tun. Was bedeutet das für dich heute Morgen? Ich sage euch mal, was es bedeutet. Petrus, der schreibt, ihr jedoch seid von Gott ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Wenn du heute Morgen hier sitzt und hast wirklich gesagt, Jesus, du bist die Tür meines Lebens und du bist das Opfer geworden in meinem Leben und ich wasche mich vor dir. Ja, ich guck mir in den Spiegel, ich guck mir dein Wort an. Jesus, du bist ein und alles für mich. Dann bist du ein priesterliches Geschlecht. Dann gehörst du zu diesem Volk. Dann bist du ein Priester und eine Priesterin. Eine Priesterin und ein Priester. Und wo ist dein Platz? Wo gehörst du hin als Priester? Erstmal hier, oder? Das ist unser Platz als Priester, als heilige Nation. Vor Gott zu empfangen. Und dieses Bild ist so genial, wenn man das sich wirklich mal beschäftigt. Gott möchte, und er sagt es in seinem Wort, wir sind Priester. Die Priester treten vor Gott. Die Priester hören Gottes Stimme. Die Priester haben Gemeinschaft mit Gott. Das ist deine Bestimmung als Kind Gottes. Du bist Priesterin und Priester. Und das sind alles Symbole hier. Der Heilige Geist, der Leuchter. 7 ist auch so eine Zahl. Die Schaubrote mit den 12 Broten, die durchlöchert waren. Das Brot des Lebens, das ist alles Jesus. Hab diesen Fokus. Guck das einfach nochmal zu Hause an. Hab diesen Fokus, das ist Jesus Christus. Er sagt von sich selber, ich bin das Brot des Lebens. Du wirst das alles wiederfinden in Jesus, was Gott dort geschaffen hat. Diese Anbetung am Räucheraltar. Und das ist so ein Zeichen, der Priester, der hat gebetet, der hat Gott angebetet. Und das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Ein Wohlgeruch. Und ich möchte vielleicht ganz kurz mal unterscheiden, was ist Anbetung, was ist Lobpreis. Ich denke immer so, das sind so zwei verschiedene Sachen. Oder das ist so eine Sache, das andere ist vielleicht so ein bisschen intimer. Lobpreis ist dann so ein bisschen schnellere Musik. Aber es stimmt überhaupt nicht. Anbetung ist eine Haltung. Das ist meine Haltung Gott gegenüber. Wenn ich anfange, mir das vorzustellen, Gott, du bist die Tür meines Lebens, du bist das Opfer geworden, dann bringe ich Gott so eine Haltung entgegen. Das ist meine Haltung, meine Motivation, Gott zu lieben und ihn zu ehren. Übersetzt heißt es Anbetung, den König küssen. Ja, und das beste Beispiel, habe ich auch schon mal gesagt, sind Hunde. Wenn sie zu ihrem Herrchen kommen und sie empfangen, ne, wenn du auf deinem Hof fährst und der Hund springt dir bald ins Auto hinein, das ist jemand, der sein Herrchen anbetet. Vielleicht nicht nur, weil er Fressen bekommt, weil er die volle Aufmerksamkeit bekommt, ne? Es ist uns ein Beispiel, die Tierwelt gibt uns gute Beispiele für Anbetung. Wir sehen auch an der Bibel die Frau, die alles gegeben hat. Und Jesus hat gesagt, diese Frau, sie hat mir wirklich ein Herz der Anbetung gezeigt. Sie hat alles gegeben. Sie hat ihr Worte viel vergeben und sie liebt viel. Sie liebt großartig. Und er hat sie in die Mitte gestellt. Alle wollten sie zur Seite drängen, sogar steinigen. Aber er sagt, diese Frau, die hat mir wirklich Anbetung, die hat mir diese Motivation gegeben, die hat mir dieses Herz gegeben. Also Anbetung ist eine Haltung. Und Lobpreis ist eigentlich die Form von Anbetung. Wie wir eine Ausdrucksform. Ausdruck, etwas bekannt zu machen. Eine Ausdrucksform ist etwas zu vermitteln. Gedanken, Gefühle, Empfindungen in Worte zu fassen, ja? So unsere Ausdrucksform. Wie machst du deine Gefühle und deine Gedanken über Gott bekannt? Ich möchte einfach mal diese Frage so in unsere Mitte stellen. Ich glaube, Gott möchte uns wirklich weiterentwickeln. Sein Fokus ist wirklich auf Gemeinschaft. Und wie können wir das ausdrücken? Welche Ausdrucksform haben wir im Lobpreis? Welchen Lobpreis haben wir? Ist es wirklich so ist unsere Haltung, ist unsere Motivation dabei? Küssen wir den König? Ich glaube, Gott möchte uns auch als Gemeinde weiterentwickeln. Priester machen Gott der Welt bekannt. Und das ist das, was wir machen wollen. Gott anbeten für das, was er ist, für das, was er getan hat und für das, was er noch tun wird. Und da gibt es so viele Beispiele in der Schrift, wo Menschen, die wussten auch noch nicht, wie es weiterging, ja? Aber dann fingen sie gerade an, Gott zu danken und Lobpreis zu machen, mit allen Ausdrucksformen, dass sogar die Mauern gebrochen sind, ja? Ich denke an Paulus und Silas. Denen ging es richtig schlecht. Die waren richtig in der Klemme. Und da waren auch Menschen schon gestorben. Und mit diesem Hintergrund standen sie da auf und haben gesagt, so Gott, und jetzt fangen wir an, dich anzubeten für das, was du getan hast bis hierhin und was du bist. Und was passierte? Die Gefängnistüren öffneten sich, sie konnten wegmarschieren und Gott hat sie rausgeführt in die Freiheit. Ja, der Hund macht das mit seinem Schwanz wedeln. Das ist seine Ausdrucksform. Ich wünsche mir auch, dass wir in eine neue Ausdrucksform hineinkommen, dass wir uns echt freuen an Gott, dass wir uns freuen für das, was er getan hat. Und dann können wir bei der Tür anfangen. Wenn du nicht weißt, wofür du dich freuen sollst, dann fang da bei der Tür an oder beim Opferaltar. Sag, danke Gott, danke Jesus, dass du das Opfer geworden bist. Ich habe so einen Vers bekommen, einfach für uns, auch als Gemeinde, für den Lobpreis, für die Anbetung. Und es steht in 2. Korinther 3, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und was drückt dieser Vers aus? Dass das Freiheit bedeutet, wenn wir anfangen, Gott anzubeten. Und dass wir brauchen uns nicht in Asche und Tuch verhüllen, sondern wenn wir gewaschen sind in dem Blute Jesu Christi, dann haben wir den freien Zugang in das Heiligtum. Und Gott möchte sich zeigen, er möchte zu uns reden und er möchte sich offenbaren. Er möchte uns auch ins Allerheiligste führen. Und das habe ich persönlich vielleicht ansatzweise mal erlebt, wie Gott wirklich mit so einem Druck aufs Leben kommt, wie seine Gegenwart knistert in der Luft. Aber ich wünsche mir das, dass wir das erleben hier. Und das hängt nicht von Musikern alleine ab, sondern da sind wir alle so gefragt. Ja, welche Haltung bringen wir Jesus entgegen? Wir sollen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes anschauen. Das sagte der Paulus hier, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wer möchte Freiheit erleben? Noch freier werden? Wollen wir uns weiterentwickeln in die Freiheit hinein? Amen. Wollen wir mit aller, ja, Gott ruft uns wirklich in die Gemeinschaft, wollen wir wirklich diese Scham ablegen, diese Verdammnisgedanken, die sagen, du bist es überhaupt nicht wert, dass du vor die Gegenwart Gottes trittst. Und das sind so die Stimmen, die uns auch wirklich auf dem Boden halten wollen. Und Gott möchte dir sagen, leg das ab. Du sollst mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen. Das ist mein Wunsch. Und ich glaube, Gott guckt jetzt nicht in erster Linie auf unsere Ausdrucksform, sondern wirklich auf das Herz. Überlegt mal, der David, der konnte wirklich eine andere Anordnung schaffen. Der hatte jetzt nicht so eine konkrete Anordnung, mach es so und so, sondern er hörte einfach auf seinem Herz und er wusste, wie weit er gehen kann. Und er war einmal gefallen. Da hat er die Bundeslade falsch geholt und da musste ein Mann sterben, weil sie dann runterfiel. Aber wir sehen so, dass Gott mit David mitging. Dass er sagte, ich möchte diese Gegenwart Gottes unbedingt. Und Gott, wie weit kann ich gehen? Prüfe mein Herz. Ich möchte jetzt Musiker und Sänger anstellen. Ist das okay, Gott? Und er hat, denke ich, abgenickt und fing an. Und David fing an, sagte, wir wollen hier ein Ort des Lobpreises bauen. Diese Hütte, das soll die Gegenwart Gottes sein. Und da brauchen wir Musik, da brauchen wir Lobpreis, da brauchen wir die Freiheit. Ich möchte wirklich, dass wir uns, okay, vielleicht ist es jetzt einfach im Moment auch so eine Aufgabe. Ich möchte, dass wir uns wirklich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass Gott das auch echt hat für uns, dass Gott uns in die Freiheit führen will. Dass Lobpreiszeiten wirklich so ein Werkzeug ist, wo der Heilige Geist uns wirklich berühren kann, wo er uns in die Freiheit führen kann, wo er uns persönlich verändern kann. Gottes Gegenwart verändert immer, ja? Es glänzt, als Mose da die Gegenwart Gottes erlebt hat, da hat das Volk gesehen, Mensch, der Mann, der mit dem ist, was passiert, der glänzt, der strahlt so doll, dass er uns blendet. Lobpreiszeiten in Gottes Gegenwart. Ich wünsche mir, dass wir Lobpreis-Anbetungsabende haben, wo wir wirklich Gegenwart Gottes erleben, wo wir uns gar nicht mehr halten können, wo es einfach rauskommt. Der David fing dann an, Lieder zu schreiben. Wir sehen, die ganzen Psalmen sind Lieder. Und er kommt eigentlich immer wieder auf den Punkt. Ich habe einfach mal so ein paar Verse rausgezogen. Was ihm so wichtig war, dem David. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. So wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, schreibt David, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein großer Gott wie du? Der wusste, wo es Gott wirklich drauf ankommt, im Heiligtum. Der David hatte den Zugang, weil er auch als Prophet und als Priester seine Stellung wahrgenommen hat. Und der durfte ins Heiligtum, der durfte von Gott empfangen. Und was ist deine Stellung? Ich habe es eingebleucht bekommen. Ich habe ein Buch gelesen jetzt so und immer wieder ist so die Frage, wer bist du? Und wenn ich dich heute Morgen frage, wer bist du? Dann antworte mir bitte, ich bin eine Priesterin und ein Priester des lebendigen Gottes. Wer bist du? Wo gehörst du hin? Ins Heiligtum, ja? Majestät und Pracht sind von vor deinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit in deinem Heiligtum. Es geht immer wieder ums Heiligtum. Lobt den Herrn. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Ja, was drückt es aus? Es ist eine Ausdrucksform, Gott zu loben, Gott anzubeten. Das ist unser Platz. Das ist dein Platz als Priester. Da musst du dir jetzt nicht erstmal in erster Linie für andere Menschen einstehen, sondern erstmal sollst du von Gott hören und empfangen. Du bist eine Priesterin, ein Priester, ein priesterliches Geschlecht. Das ist dein Platz. Ich fasse nochmal einfach kurz zusammen. Wir sehen, dass es ohne Jesus nicht in die Gegenwart Gottes geht. Ohne Jesus geht es nicht. Wir können keinen Weg drumherum. Wir können nicht da über einen Zaun klettern und von hinten an uns ein Loch reinschneiden durch die Decke. Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg. Ich bin die Tür. Was kannst du tun, um in diese Priesterschaft reinzukommen? In diese Gerechtigkeit? Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Was antwortest du ihm? Ja, wo stehst du? Frag dich mal, lass uns einfach mal die Augen schließen. Wo stehst du heute Morgen? Wo stehst du? Wo ist dein Platz? Wer bist du? Was sagt Gott über dich, wer du bist? Stehst du irgendwo als Zuschauer außerhalb? Versteckst dich irgendwo hinterm Zaun oder ist dein Platz wirklich da? Als Priester im Heiligtum, von Gott zu empfangen, ihm Ehre zu geben, ihm Lobpreis zu geben, zu sagen, Jesus, Gott hat uns dieses Modell gegeben. Auch heute Morgen war mir das wichtig, einfach mal dieses Modell anzugucken. Gott möchte Gemeinschaft. Gott möchte Gemeinschaft stiften. Er ruft dich in seine Gegenwart. Und lass dich weiterentwickeln. Lass dich wirklich weiterentwickeln. Sag nicht, ja, wir wollen das so machen, wie immer schon. Und wir brauchen die Stiftshütte wieder so, sondern Gott kommt es auf dein Herz an. Kommt auch nicht auf die Lieder oder auf die, ob Englisch oder Deutsch oder so. Es kommt auf dein Herz an. Wo stehst du? Herr, wir kommen zu dir. Und ich wünsche mir, Herr, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die einen Platz einnimmt als Priester. Und du wirst dann auch jedem zeigen, was seine Aufgaben sind, wo er auch Fürbitte tun kann. Aber in erster Linie ist es der Platz, Herr, dich anzubeten. In allen Ausdrucksformen, die sich auszudrücken gibt, Herr. Ich bitte dich, dass du uns da abholst, Herr, jeden persönlich, wo er steht. Und Jesus, dass du uns das ganz neu so offenbarst, Herr, wer du bist. Denn ohne dich können wir überhaupt den Zugang nicht kriegen, Herr, zur Herrlichkeit. Und ich danke dir, Jesus, dass du dieses Opfer geworden bist, dass du das Opfer geworden bist, ein vollkommenes Opfer, dass du dich gesetzt hast in die Himmelswelt, du hast dich gesetzt als Hohepriester, für uns einzutreten. Und da ist keine Verdammnis für die, die in deinem Blut gewaschen sind. Du trittst ein, Herr. So bitte ich dich, dass du uns einfach weiterentwickelst, Herr, dass wir hineinkommen in diese Freiheit, in dieses Unverhüllte, dass wir hier morgens die Tür betreten und sagen, wir sind Könige und Priester Gottes, hurra, wir gehen jetzt und beten unseren König an. Halleluja, Herr. Danke, das macht dein Geist, Herr. Das können wir jetzt auch nicht produzieren, sondern wir wollen uns einfach öffnen, Herr. Wir wollen uns öffnen dafür, dass du uns veränderst, dass du zu uns sprichst. Ja, rede mit uns einfach, wo wir so jeder persönlich steht. Rede du mit jedem persönlich. Ja, wir wollen diese Barrieren und diese Hürden wirklich überspringen, die uns einreden wollen. Ich darf mich jetzt hier nicht ausdrücken. Diese Ausdrucksform, die ist jetzt nicht biblisch oder die passt jetzt hier nicht. Herr, ich möchte, dass du uns in die Freiheit führst. Wirklich in die Freiheit, Gott. Danke, Jesus. Halleluja, genau. Einfach so auf dem Herzen. Jesus, das einmalige und vollkommene Opfer. Schau dir das jetzt mal an. Lass einfach deine Augen nochmal geschlossen und schau dir dieses Opfer an. Schau dir mal Jesus an, wie er gelitten hat. Am besten guckst du dir diesen Passionsfilm an, wenn du das wirklich vertragen kannst. Das Opfer. Christus aber, gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommenen Hütte. Also da im Himmel ist diese vollkommene Hütte. Und da hat Jesus sich reingesetzt, die nicht mit Händen gemacht ist, also kein Modell ist. Das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hat. Das finden wir im Hebräerbrief. Guck dir mal dieses Opfer an. Jesus Christus aufgerissen. Und was passierte? Wir sehen, dass der Tempel zerrissen ist, dass dieser Weg frei ist. Es ist alles eine Symbolik, dass dieser Weg frei ist in das Heiligtum, in das Allerheiligste sogar. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du dieses Opfer geworden bist für mich. Dass ich hier stehen darf, Herr, das ist nicht mein Verdienst, es ist auf Grundlage deines Opfers, Herr. Was sagt er? Ich werde ihren Sünden und ihren Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Ja, das redet alles von dieser Freiheit. Lass uns wirklich eine neue Gesinnung entwickeln. Wir haben diese Freiheit, wir haben diese Freiheit ins Heiligtum. Du bist Priester, du gehörst einem königlichen Geschlecht an. Und Jesus hat sich gesetzt. Er ist das einmalige und vollkommene Opfer. Herr, ich bitte dich einmal, dass du mit uns mitgehst an diesem Tag, Herr, in diese Woche. Und dass du uns das offenbarst, Herr, dass wir wirklich uns weiterentwickeln. Danke, Herr. Amen. Amen.